Wir beginnen wieder mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Glauben, den du uns geschenkt hast, durch den du uns Anteil gibst an deiner göttlichen Natur, durch den du uns Anteil gibst am Leben so vieler Menschen, die je an dich geglaubt und auf dich gehofft haben. Lass uns immer wieder dieser großen Gemeinschaft bewusst werden und lass uns auch diese Verantwortung verspüren, den Glauben in uns zum Wachstum zu bringen und weiterzugeben an diese Welt, die hungert und dürstet nach der wahren Gerechtigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, lieber Bruder, liebe Radio Horeb Familie, wer glaubt, ist nie allein. Das können wir an so vielen Stellen in der Heiligen Schrift immer wieder ablesen. Zum Beispiel, fast willkürlich einmal herausgegriffen aus dem ersten Buch der Könige, die Geschichte einer großen Frustration. Nämlich Elia, der sich in die Wüste begibt, um dort zu sterben, weil er meint, es ist doch alles umsonst. Und da gibt der Herr ihm Auftrag und Weisung und schickt ihn zum Berg Horeb. Dort angekommen, vernimmt er die Stimme Gottes, die ihm zuruft: Was willst du hier, Elia? Er antwortet: Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da sprach der Herr zu ihm: Ich habe in Israel 7000 übrig gelassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Das ist eigentlich eine wichtige Botschaft auch an uns. Wir kommen uns oft so verloren vor, so alleingelassen. Wir kommen uns vor manchmal wie die letzten Mohikaner in dieser Welt, wenn wir noch an Gott glauben und daran festhalten, dass Christus wirklich alle Fäden der Macht in seiner Hand hält, dass er der Herr der Kirche, der Herr der Schöpfung und der Geschichte der Menschheit ist. Und dann so ein tröstliches Wort zu hören: Da gibt es aber noch viele, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Es sind oft die verborgenen Gläubigen, irgendwo verstreut im Land, von deren Glauben so vieles abhängt, weil es die Wirkung des Sauerteigs hat, der in dieser Welt von innen her unsichtbar diese ganze Welt zubereitet zum Reich Gottes. Wer glaubt, ist nie allein, auch wenn er in einsamer Gefängniszelle irgendwo für Christus leidet. Er weiß, er ist eingebunden in die große Schar der Heiligen und letztlich in den Leib Christi, durch den er mit allen Gliedern des Leibes, nämlich der Kirche im Himmel und auf der Erde, verbunden ist. Wir haben gestern darüber nachgedacht, dass der Papst anlässlich der 50-jährigen Wiederkehr des Zweiten Vatikanischen Konzils ein Jahr des Glaubens ausgerufen hat und haben das apostolische Schreiben Porta Fidei einmal anhand von verschiedenen Passagen betrachtet. Was ist eigentlich das Anliegen des Papstes? Es geht letztlich um das, was er schon bei seinem Amtsantritt im Jahre 2005 am Tag nach seiner Wahl vor den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle geäußert hat, wo er sagt, es geht ihm nicht darum, die Kirche zurückzuführen in die Vergangenheit, sondern es geht immer darum, die Kirche in die Zukunft zu führen. Und deswegen sagt er vor den Kardinälen wörtlich: Zu Recht hat Papst Johannes Paul II. Das Konzil den Kompass genannt, mit dem man sich im weiten Meer des dritten Jahrtausends orientieren kann. Auch in seinem geistlichen Testament schrieb er: Ich bin überzeugt, dass es den jungen Generationen noch lange aufgegeben sein wird, die Reichtümer auszuschöpfen, die dieses Konzil des 20. Jahrhunderts uns geschenkt hat. Deshalb will auch ich, wenn ich den Dienst übernehme, der dem Nachfolger Petri eigen ist, mit Nachdruck den festen Willen bekräftigen, dass ich mich weiter um die Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils bemühen werde, auf den Spuren meiner Vorgänger und in treuer Kontinuität mit der 2000-jährigen Tradition der Kirche. Also, das war dem Papst ein ganz wichtiges Anliegen und ist es auch heute noch. Auch wenn es manchmal den Eindruck erweckt, dass er, wie man so salopp sagt, die Kirche hinter das Zweite Vatikanische Konzil zurückführen würde, betont er doch immer wieder die Kontinuität. Die Kirche ist wirklich ein Leib, ein Organismus, etwas Lebendiges und nicht Starres, an dem man herumfeilen könnte. Sie ist, wie Jesus einmal sagt, wie ein kleines Senfkorn, aus dem ein riesiger Baum wird. Und dieser Baum ist auf Wachstum ausgerichtet. Und da erscheinen manchmal auch Zweige, die vor 100 Jahren noch gar nicht sichtbar waren, die aber jetzt auf einmal, weil sie bereits im Samenkorn angelegt waren, in Erscheinung treten. Das Wachstum kann man nicht verbieten, kann man nicht verhindern, gehört zum Wesen eines jeden Organismus. Und die Kirche ist ein solcher Organismus, und das weiß unser Papst, der weiß Gott gescheiter ist als ich, 10-mal gescheiter, auch besser als wir alle. Darauf können wir uns verlassen, dass er die Kirche nicht in irgendeine Vergangenheit zurückführen wird, die von uns ja nur vielleicht in einem falschen Verständnis von Vergangenheit glorifiziert wird. Wir dürfen nie die Vergangenheit glorifizieren. Hilft uns nicht weiter. Es hat zu allen Zeiten Menschen gegeben, die gesagt haben, ja, früher war alles besser, aber heute, das hat es zu allen Zeiten gegeben. Auch dieser arme Elia ist zu diesem Ergebnis gekommen. Früher war alles besser, aber heute. Und dann sagt der Herr, aber es haben 7000 ihre Knie vor Baal nicht gebeugt. Und deswegen vertrau darauf, die Kirche hat Zukunft und ist aus Zukunft ausgerichtet. Und das eine wissen wir doch auch. Wir gehören der vergänglichen Welt an. Alles vergeht, alle Ideologien vergehen, er aber bleibt. Das ist wichtig zu wissen. Das sage ich oft, wenn ich mal in unserer Kirche eine Taufe halte, ein Kind taufe. Dann sage ich den Leuten, die oft gar keine richtige Beziehung mehr zur Kirche haben, schauen Sie einmal, Sie stehen hier in unserer Kirche auf einem 1000-jährigen Boden. Denn vor 1000 Jahren wurde unser Kloster St. Andreas in Fulda gegründet. Und diese Kirche steht heute noch. Wie viele Ideologien sind inzwischen gekommen und gegangen? Gottlosester Art. Wie viele Menschen sind gekommen und gegangen? Er aber bleibt. Und wer auf dieses Fundament sein Leben baut, wird nie enttäuscht. Darauf dürfen wir vertrauen. Deswegen, wer glaubt, ist nie allein. Denn die Kirche ist nicht ein Gebäude aus toten Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Deswegen ist das äußere architektonische Gebäude auch wiederum nur ein Bild für das eigentliche Geheimnis der Kirche. Aber wir wissen, das Fundament ist Christus und er ist der Schlussstein. Er sagt das Ja, er sagt das Amen, er ist das Alpha und er ist das Omega. Es war eine große Überraschung, als nach dem Tod von Pius XII., der ja mein Papst der Kindheit und der Jugend war. Denn ich bin eigentlich fast zeitgleich mit seinem Pontifikat geboren und bin bis ins 19. Lebensjahr von ihm begleitet worden. Und als ich ins Priesterseminar kam, mit 19 Jahren, da starb Pius XII. Es war eine große Überraschung damals, als kurz nach seinem Tod ein Mann zum Papst gewählt wurde, der so gar nicht in die päpstlichen Kostüme zu passen schien. Ich weiß noch, wie einer der Seminaristen in Fulda, als die Papstwahl zu einem Ergebnis gekommen war und der weiße Rauch aufstieg aus dem Kamin im Vatikan, zum schwarzen Brett im Priesterseminar eilte, denn dort am schwarzen Brett hing eine zweiseitige Ausgabe der Sternillustrierten mit all den Kardinalsköpfen, die da im Konklave versammelt waren. Aber den Namen Roncalli hatte damals noch niemand gehört. Also stürzte man zum schwarzen Brett und schaute nach, wer ist denn eigentlich dieser Roncalli? Und da habe ich noch den Ausruf eines Seminaristen im Ohr. Was, dieser fette Mann? Man konnte sich gar nicht feststellen, dass der in die päpstlichen Kostüme passte. Und wie sehr hat der, den man als einen Papst des Übergangs bezeichnete, so ein bisschen abfällig, wie sehr hat er die Welt überrascht. Es war ein Mann mit einem ganz großen Charisma. Ein Mann, der gelernt hatte, auf die Stimme Gottes zu hören und das zu erkennen, was der Geist der Gemeinde sagen wollte, der Kirche sagen wollte. Und er war dazu berufen, das Zweite Vatikanische Konzil auszurufen, zur großen Überraschung. Es war am 25. Januar 1959, also etwa ein halbes Jahr nach Beginn seines Pontifikats, als er am Ende der Weltgebetsoktav um die Einheit im Glauben am Fest der Bekehrung des heiligen Paulus vor die Öffentlichkeit trat bei einem Gottesdienst und sagte: Die heute gefeierte Erinnerung an die Bekehrung des heiligen Paulus lässt uns hier um das Grab des Apostels nahe bei seiner berühmten Basilika zusammenkommen. Sie hat uns dazu angeregt, im Vertrauen auf euer Wohlwollen und euer Verständnis die Gedanken über einige wichtige Punkte apostolischer Tätigkeit darzulegen. Und dann, nach einigen Ausführungen, kommt dann auf einmal der große, überraschende Coup. Ehrwürdige Brüder, geliebte Söhne, gewiss ein wenig zitternd vor Bewegung, aber zugleich mit demütiger Entschlossenheit. Im festen Vertrauen sprechen wir vor euch den Namen und das Vorhaben einer doppelten feierlichen Veranstaltung aus, einer Diözesansynode der Stadt Rom und eines ökumenischen Konzils für die Gesamtkirche. Und dann schließlich die Erfahrung, die wir schon früher hinlänglich gemacht haben und die diese 3 Monate seit unserer Einführung in den Dienst der Diener Gottes bestätigt und erweitert haben, ermutigt uns, auf die Gnade des Himmels zu vertrauen. Das hat damals eine ungeheure Überraschung ausgelöst. In allen Kreisen. Man hatte alles Mögliche geglaubt und gehofft, aber mit dem war man irgendwie doch sehr überrumpelt. Und dann gab es natürlich in aller Welt viel, viel Literatur über dieses Thema. Man hatte ja immerhin, man rechne, von 1959 bis 1962, man hatte 3 Jahre Zeit, sich auf das Konzil vorzubereiten. Nicht nur im engeren Sinne, sondern auch im weiteren Sinne, durch die vielen Publikationen, durch die vielen Mutmaßungen, was ist denn eigentlich dran, was würde denn das Konzil bringen, was erwarten wir, was sind unsere Wünsche. Und dann wurde das alles miteinander verwoben und das wurde am Schluss auch nach dem Konzil noch irgendwie zum Geist des Konzils erklärt. Die vielen Wünsche und die vielen Vorstellungen, die man alle mit der Erneuerung der Kirche verband, die aber mehr oder weniger deckungsgleich waren mit dem, was die Konzilsväter wollten, was der Heilige Geist der Gemeinde sagen wollte und was die Intention der Konzilsdokumente war. Deswegen ist es natürlich in der nachkonziliaren Zeit eine wichtige Aufgabe geworden, das auseinanderzubringen, die falschen Vorstellungen, die falschen Projektionen jetzt herauszunehmen und herauszuläutern, den wahren Inhalt dessen, was wollte eigentlich das Konzil. Ich erinnere mich an viele Gelegenheiten, wo Menschen sich auf das Konzil berufen haben, ohne je einen Text gelesen zu haben, aber einfach ihre Neuerungsabsicht einfach erklärten als die Absicht des Konzils. Und das hat dann auch seinen Niederschlag gefunden in vielerlei Praktiken, vor allem in dem, was das erste Konzilsdokument, das überhaupt veröffentlicht wurde, zum Ausdruck bringen wollte, nämlich die liturgische Konstitution, die Erneuerung der Liturgie. Da ist vieles eingeflossen, was die Konzilsväter nie gesagt haben und auch nie gewollt haben. Und deswegen gilt es, das alles neu zu überdenken und vielleicht, wie man das heute manchmal sagt, eine Reform der Reformen anzustreben, um wieder in das richtige Fahrwasser zu kommen. Mehr ist die Absicht unseres Papstes nicht. Aber nicht eine Restauration irgendeiner vergangenen Zeit, die man nicht wiederherstellen kann. Man kann nicht mit den Mitteln, den Methoden und Formen der Vergangenheit die Zukunft angehen. Das geht nicht. Und insofern ist auch die liturgische Erneuerung in der Kirche ein wichtiger, markanter Punkt in der Geschichte, eine Zäsur gewesen. Ich habe ja den Professor Schnitzler, einen damals bekannten Liturgiker, zitiert, der sagte, in allen großen Zeitepochen der Kirche hat es liturgische Erneuerungen gegeben. Das war vor allem in der Zeit der Völkerwanderung durch Gregor den Großen. Das war in der Zeit der Renaissance und der Reformation durch das Tridentinische Konzil. Und auch jetzt wiederum in unserer Zeit, wobei man damals zur Zeit des Konzils noch nicht richtig absehen konnte, in welch eine Bewegung die Kirche und die ganze Welt geraten sollte durch eine Kulturrevolution, deren Ausmaße uns noch gar nicht richtig bewusst sind. Ich habe kürzlich einen Aufsatz gelesen, den der Professor Ratzinger geschrieben hat im Jahre 1958, also vor der Ankündigung des Konzils. Und da hat er vom neuen Heidentum gesprochen, das in die Kirche eingedrungen ist, und hat zum ersten Mal das Wort gebraucht von der Entweltlichung der Kirche. Sie erinnern sich, im Jahre 2011, als Papst Benedikt in Freiburg seine berühmte Rede gehalten hat, bei seinem pastoralen Besuch in Deutschland, wie er die Entweltlichung der Kirche anmahnte. Damals ging also die Diskussion hoch. Man überlegte, was hat er denn gemeint? Soll die Kirchensteuer abgeschafft werden? Die Bischöfe haben sich gleich eifrig bemüht, das zu dementieren. Nein, die Kirchensteuer brauchen wir und so weiter. Der Papst hat damals schon erkannt, wie die Kirche in Gefahr ist, von einem neuen Heidentum durchdrungen zu werden. Er sagte damals, also als Professor, er sagte, früher in der Apostelgeschichte nannte man die Kirche aus den Heiden, die also aus den Heiden zusammengeströmt war, die sich haben bekehren und taufen lassen und dann die Kirche Christi bildeten. Heute, sagt er, sind wir Kirche, die aus Heiden besteht. Das sagt er 1958. Erstaunlich, mit welch einem Weitblick er gewisse Entwicklungen schon erkannt hat, die sich in der Kirche ereignen würden. Wir sind heute eine Kirche, die zu einer großen Zahl aus getauften Heiden besteht, wie wir das tagtäglich erleben können. Sie nennen sich Christen, leben aber so, als gäbe es keinen Gott. Und deswegen ist es wieder wichtig, den Geist des Ursprungs den erneuernden Geist des Ursprungs der Kirche zuzuführen, in einer Art Frischzellentherapie, möchte ich sagen, des Heiligen Geistes. Und das ist keine Sache, die durch Strukturreformen und Strukturveränderungen möglich wird. Es gibt heute Leute, die meinen, das Heil der Kirche läge in der Veränderung ihrer Strukturen. Nur solche Schlagworte wie Zölibat aufheben, Frauen zu Priestern weihen und ähnliche Geschichten, Demokratisierung, Papst auf eine beschränkte Zeit wählen und eine demokratische Form der Beauftragung für den Petrusdienst einzuführen und all solche Dinge. Aber das ist nicht die Erneuerung der Kirche. Die Erneuerung der Kirche kann nur aus dem Prinzip der Neuheit kommen. Und das Prinzip der Neuheit heißt Heiliger Geist. Heiliger Geist. Und wenn etwas nicht aus Heiligem Geist geschieht, sondern nur aus menschlichem Kalkül, dann wird es nicht der Erneuerung der Kirche dienen. Ich glaube, insofern sind wir doch sehr stark darauf angewiesen, wieder, wie ich das gestern schon am Bild des heiligen Franz von Assisi aufzuzeigen versuchte, durch die eigene Bekehrung unseren Beitrag zu leisten. Mich hat mal jemand gefragt, was kann ich denn tun für die Erneuerung der Kirche und für die Ökumene? Da habe ich gesagt, gehen Sie mal wieder zur Beichte. Da hat mich die Person doch etwas sehr ratlos angeschaut. Aber es ist tatsächlich so. Die Beichte ist ein Teil dieser Frischzellentherapie, mit der der Heilige Geist die Möglichkeit hat, mich zu erkennen und ich die Möglichkeit habe, mich erkennen zu lassen und dann wiederum die Möglichkeit habe, mich von ihm reinigen und mit neuem Leben erfüllen zu lassen. Also wie gesagt, wir kommen um dieses unbequeme Etwas nicht herum, das man Bekehrung nennt. Dieses unbequeme Etwas. Wir möchten ja alles Mögliche tun, möchten alle Hebel ansetzen, um etwas zu verändern. Aber am schlimmsten ist es, sich selber zu verändern. Das ist das Schwierigste. Das weiß jeder von Ihnen, der schon mal versucht hat, aus seinen alten Fehlern und Gleisen herauszukommen, aus alten Denkweisen herauszukommen und sich einzulassen auf die Denkweise Gottes. Also insofern hat damals die Ausrufung des Konzils vielerlei Spekulationen in Gang gebracht. Und dann kam es dann zu dem Ereignis, dass das Konzil eröffnet wurde. Das Ergebnis nach 4 Jahren von 1962 bis 1965 dauerte, das Konzil hatte 4 Sessionen, also 4 Sitzungen, die jeweils so etwa ein Vierteljahr gedauert haben. Das Ergebnis waren verschiedene Dokumente, von denen 4 Konstitutionen die Schlüsseldokumente darstellen. Das erste war die Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium. Und das zweite wichtige Dokument war das Dokument, die Konstitution, die dogmatische über die Kirche Lumen Gentium. Und dann schließlich auch die Pastoralkonstitution der Kirche in der Welt von heute und die dogmatische Konstitution über die Offenbarung Gottes in Dei Verbum, über die Auslegung der Heiligen Schrift. Das waren sicherlich wichtige Dinge, vor allem auch die Kirche in der Welt von heute. Da kam ja dieses Wort, das Papst Johannes der 23. so als eine Art Deutung uns an die Hand gegeben hat, Aggiornamento. Verheutigung könnte man das übersetzen. Viele haben das auch wiederum falsch gedeutet, dieses Wort. Es gibt heute einen technischen Begriff, den man dafür gebrauchen könnte. Das Wort Updating. Die Kirche wird abgedatet. Das ist die moderne Computersprache. Auf den neuesten Stand gebracht. Das heißt nicht der Welt angepasst. Im verweltlichenden Sinne. Der heilige Paulus warnt ja davor, passt euch nicht dieser Welt an, gleicht euch nicht dieser Welt an. Die Kirche muss immer gewissermaßen in der Welt Salz der Erde bleiben und Sauerteig und Stachel im Fleisch sozusagen. Die Kirche muss auch mal wehtun können, weil die Menschen einfach zu sehr in Gefahr sind, in ihrer Bequemlichkeit dahin zu siechen und dann in Lebensweisen und Denkweisen zu verfallen, die schließlich wieder göttlich sein könnten. Also Aggiornamento heißt, die Botschaft Christi in der Sprache unserer Zeit verkünden und die Fragen dieser Zeit eben mit den Worten zu beantworten, die uns der Heilige Geist heute geben will, geschöpft aus der uralten, unveränderlichen Wahrheit. So muss man ungefähr Aggiornamento verstehen. Also es geht immer um die Botschaft heute. Denken wir wieder an das, was ich gestern schon einmal sagte, als Jesus unter die Menschen seiner Zeit trat. Es fing ja an in seiner berühmten Antrittsrede in der Synagoge von Nazareth, seiner Heimatstadt, wie die Leute dann reagierten. Das ist ja eine völlig neue Lehre. Das heißt, Jesus hat das Alte neu gesagt. Und zwar in seine Zeit hinein, sodass die Menschen den Eindruck hatten, das ist ja neu. Ich erinnere mich an eine Begebenheit im Jahre 1980 auf dem Domplatz in Fulda. Papst Johannes Paul II. War auf seiner ersten Deutschlandreise nach Fulda gekommen und hat dort auf dem Domplatz einen großen Gottesdienst gefeiert. So viele Menschen habe ich noch nie in Fulda versammelt gesehen wie bei diesem Ereignis. Und abgesehen von dem Sonnenschein, der während der Heiligen Messe seinen Glanz ausbreitete über den Platz, denn es hatte während der ganzen Visite des Papstes überall nur in Strömen geregnet. Und in Fulda schien die Sonne. Das war irgendwie so ein Omen für etwas Gutes. Und die Leute waren voller guter Stimmung. Und an einer Stelle seiner Predigt, da unterbrachen sie ihn durch einen donnernden Applaus. Der Papst hielt in seiner Predigt inne, wich von seinem Konzept ab und sagte: Wissen Sie eigentlich, wem Sie eben applaudiert haben? Dem heiligen Paulus. Denn er hatte nichts anderes getan, als ein Zitat des heiligen Paulus zu bringen. Und die Leute haben es aber so verstanden, als wenn es heute zum ersten Mal an diesem Ort in Fulda auf dem Domplatz zu Wort gekommen sei. Das heißt neu. Einfach neu gehört. Als wenn es noch nie für irgendwelche anderen Leute gesprochen worden wäre und zu keiner anderen Zeit als jetzt und heute hier für diese Menschen. Das ist ein Zeichen der Authentizität des Wortes Gottes. Wenn wir so das Wort Gottes verkünden, nicht, dass wir etwas bringen, was noch nie da gewesen ist. Also ich bin immer skeptisch gegen Dinge, die nie da gewesen sind. Ich halte mich lieber an das, was schon immer war. Also an die Wahrheit. Und die Wahrheit hat Ewigkeitscharakter. Wer also etwas bringt, das noch nie da gewesen ist, der verdient unsere Skepsis. Aber es so verkünden, dass das Alte neu klingt, das hat was mit Heiligem Geist zu tun. Denn der Heilige Geist ist das Prinzip der Neuheit. Er kann uns diese Worte der Heiligen Schrift neu erschließen. Natürlich wissen wir doch alle, dass die Heilige Schrift auch eine menschliche Komponente hat. Sie ist auch ein Stück Literatur, natürlich. Man kann sie auch als Literatur lesen. Sie hat nämlich eine bestimmte Form des Entstehens. Wir wissen ja durch diese ganzen formkritischen Methoden, die in der Exegese eben auch seit dem Konzil angewandt worden sind, weil Dei Verbum, diese Konstitution über die göttliche Offenbarung, ja den Forschern der Heiligen Schrift gewissermaßen freie Hand gelassen hat, auch an der Form der Heiligen Schrift und ihrem Gewordensein als Literatur eben ihre Anmerkungen, ihre Forschungen zu betreiben. Kein Problem. Aber das bringt uns dem eigentlichen Inhalt noch nicht unbedingt nahe. Es ist ungefähr so, als wenn ich, um dieses Bild einmal zu gebrauchen, eine konsekrierte Hostie nehme und studiere ihre Form und ihre chemische Zusammensetzung. Dann komme ich zu ganz bestimmten Ergebnissen, wo das Korn gewachsen ist, was das für ein Getreide war und wie das dann zusammen zu Mehl verarbeitet, dann schließlich dann von einem Bäcker in diese Form einer Hostie gebracht worden ist. Ist alles schön und gut. Aber über die Gegenwart Christi in der Eucharistie sagt diese Analyse überhaupt nichts aus. Genauso kann ich also darüber nachsinnen, ob nun das Johannesevangelium vom heiligen Johannes geschrieben ist oder von einem anderen Autor. Da gibt es ja verschiedene Theorien. Ist alles interessant. Aber über das, was in dem Evangelium als Wort Gottes vom Geist gewirkte Wahrheit uns geschenkt werden soll, sagt das noch gar nichts aus. Deswegen sind diese Theorien für mich persönlich peripher interessant. Wichtig ist für mich die Wahrheit, die sich aus diesen Worten mir offenbaren möchte. Und deswegen kann ich nur jedem anraten, der die Heilige Schrift zur Hand nimmt, erst ein Totenerweckungsgebet zu sprechen. Lieber Gott, mach diese Buchstaben jetzt zum lebendigen Wort Gottes für mich, damit sie mir das sagen, was du mir jetzt und heute offenbaren willst, für diesen Tag vielleicht. Es gibt doch solche Texte, die für den Tag ausgewählt worden sind. Denken Sie an die Losungen der Herrenhuter Brudergemeine und so weiter. Das ist eigentlich genau so gemeint. Hier soll das Wort nicht der Kirche insgesamt, sondern jedem Einzelnen, der liest, die Weisung geben für jetzt und heute. Und deswegen braucht es immer wieder dieses Totenerweckungsgebet. Herr, mach aus diesem toten Buchstaben dein lebendiges Wort. Und deine Weisung für mich, dass sie mir ins Herz fällt, dass sie mich verändern kann. Und dann kann das Wort wieder Fleisch werden. Fleisch werden. Denn das Fleisch, Jesus Christus in seiner Inkarnation, ist ja auch Wort geworden in der Verkündigung, auch in der Verkündigung der Kirche, die in der Heiligen Schrift uns zur Hand liegt. Und dieses Wort wiederum soll in jedem Hörer und Leser wiederum Fleisch werden, um dann wieder Wort des Zeugnisses werden zu können, um dann wieder Fleisch zu werden. Und so geht das immer von einer Verwandlung zur anderen. Deswegen sage ich immer, eine Predigt, die nur ein Referat ist, ist keine Predigt, ist keine Verkündigung. Ich habe einmal gehört, wie eine Frau sagte, ich bin gestern Abend am Samstag in der Kirche gewesen und da hat der Pfarrer eine Predigt gehalten zu dem Sonntagsevangelium. Und heute am Sonntag war ich in einer ganz anderen Kirche, bei einem anderen Pfarrer. Der hat wortwörtlich dieselbe Predigt gehalten. Wie ist denn das möglich? Da habe ich gesagt, kein Problem. Das Internet macht's möglich. Können Sie alles rausholen, dann finden Sie fix und fertige Sachen formuliert, die brauchen Sie nur abzulesen. Das ist keine Predigt. Das ist keine Verkündigung. Denn das Wort ist nicht Fleisch geworden. Das Wort muss erst in dich eingegangen sein, muss sich mit deinem Leben verbunden haben, mit deiner Gotteserfahrung gewissermaßen und muss auch ein Stück deiner Gotteserfahrung geworden sein. Und wenn es dann aus deinem Munde kommt, dann ist es authentisch. Dann ist es Gottes Wort nach der Art deiner Persönlichkeit und deines Wesens. Dann ist es authentisch. Dass der heilige Paulus anders predigt als der heilige Petrus, ist klar, weil jeder einen ganz anderen Charakter, eine ganz andere Persönlichkeit ist. Aber es ist immer dieselbe Wahrheit. Aber sie muss erst einmal durch sie hindurchgegangen sein. Sie muss assimiliert werden, wie von einer Pflanze die Sonne assimiliert wird und dann zur Grünkraft wird. Das Chlorophyll entwickelt sich eben nur durch die Sonne, wird zur Grünkraft und kann dann zur Blüte und zur Frucht führen. Das muss mit dem Wort Gottes immer sein. Deswegen wird das Wort Gottes ja auch verglichen mit einer Speise. Mit einer Speise, die man isst. Und Sie wissen ja, was mit der Speise geschieht. Etwas Unmerkliches, aber etwas Wichtiges. Unmerklich insofern, dass wir, wenn die Speise unsere Gurgel, also sprich, da unsere Speiseröhre durchlaufen hat, wir nicht mehr kontrollieren können, was dann eigentlich ist. Denn dann kommt der wichtige Assimilierungsvorgang, dass ein großer Teil der Speise ein Stück meines Fleisches wird. Das andere, was nicht gebraucht wird, wieder ausgeschieden wird. Aber ein Stück der Speise wird assimiliert, wird ein Teil meiner Leibsubstanz, also alles, was an mir Fleisch ist, ist angegessen. Das sind also Kartoffeln, die Sie hier sehen an meinen Fingern, und das ist auch ein Stück Schnitzel vielleicht und Sauerkraut. Das alles finden Sie an meiner Leibsubstanz assimiliert. Und so sollte auch das Wort Gottes gewissermaßen so von uns gegessen werden, dass ein Teil unserer Persönlichkeit wird, unserer Substanz. Und dann kann es wiederum authentisch aus unserem Mund kommen. Die Leute sagen dann, ja, da spürt man, dass der wirklich das glaubt, was er sagt. Spüren die Leute. Die merken, ob das ein Referat ist oder ob das eine Verkündigung ist, ein Zeugnis ist. Also ich mag es überhaupt nicht, dass jemand den Beruf in der Seelsorge mit dem Wort bezeichnet, Referent, Gemeindereferent. Was habe ich denn zu referieren? Gar nichts. Was ich abgelesen habe und referiere, bringt doch nichts. Eigentlich müsste es heißen Zeuge. Das Wort Zeuge, das sagt etwas aus. Zeugnis geben von dem, was mich selbst bewegt und selbst beseelt. Das wollte also das Konzil eigentlich bewirken, dass wieder die Menschen Zeugen des Wortes Gottes werden. Das allererste Dokument, wie ich schon sagte, war die Konstitution über die heilige Liturgie. Und darauf möchte ich heute einmal zu sprechen kommen, wenn wir diese Morgenbetrachtung beendet haben, das Papier über die heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, wird genannt die dauerhafteste und sichtbarste Frucht des Konzils. Viele Dinge, die in anderen Verlautbarungen des Konzils anklingen, sind in ihrer Wirkungsweise nicht so offensichtlich wie das, was in der Liturgiekonstitution gesagt ist und dann seinen Niederschlag gefunden hat in der Erneuerung der Liturgie. Man sprach, mit diesem Konzilsdokument sei das Ende des Mittelalters in der Liturgie eingeläutet worden. Vieles, was im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen war an Kostbarkeiten, die die Liturgie beinhaltete, sollte wieder ins Bewusstsein zurückgebracht werden. Vielleicht erinnern Sie sich, dass es ja eine liturgische Erneuerung in Deutschland schon längst gegeben hat, seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das war vielen gar nicht mehr richtig bewusst. Damals gab es doch diese Jugendbewegung, die zugleich auch in der Kirche mit einer liturgischen Bewegung Hand in Hand ging. Also Sie kennen ja den Namen Romano Guardini oder Pater Anselm Schott. Das sind so zwei Namen, die damals von ungeheurer Bedeutung waren. Nämlich man wollte den Menschen die Möglichkeit geben, mit ganzem Herzen dabei zu sein, wenn die Liturgie gefeiert wird. Da sie aber in einer Sprache gefeiert wurde, die den meisten Menschen unzugänglich war, nämlich in der Kirchensprache Latein, hat man sich damit beholfen, dass man Bücher herausgab, wo das Lateinische auf der anderen Seite und die deutsche Übersetzung auf der anderen Seite stand. Und dann konnte man die Texte mitverfolgen. Und das weiß ich noch, als ich zur ersten Heiligen Kommunion ging, das kostbarste Geschenk, das ich damals bekommen habe, war, und das habe ich auch damals so empfunden als kostbarstes Geschenk, ein Sonntagsschott. Da konnte ich endlich am Sonntag die Evangelien mitlesen und die Lesungen und die Orationen verstehen. Das war für mich, als wenn eine Türe geöffnet wird für einen Raum, den ich bisher nicht betreten konnte. Also ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Geschenk. Und ich weiß noch, wie damals ja in bestimmten Kreisen und Gruppen, und das drang dann auch bis in die Gemeinden hinein, die sogenannten Bet-Sing-Messen eingeführt wurden, wo dann der Priester zwar lateinisch leise murmelnd am Altar die Texte lateinisch gesprochen hat, aber dann ein Lektor im Tonus Rectus, also in einem bestimmten Ton, dann die deutsche Version vorgelesen hat, sodass die ganze Gemeinde Anteil nehmen konnte an der Feier der Liturgie und man nicht mehr darauf verwiesen war, seine Eigenfrömmigkeit zu praktizieren, während der Priester da entfernt irgendwo am Altar, vielleicht sogar in einem entfernten Chor. Denken Sie einmal an den Kölner Dom mit diesem riesigen Chor, wo ganz hinten der Hochaltar ist und das Volk fast abgekoppelt da in dem Hauptschiff sich versammelt. Ja, da hat man nichts anderes machen können als Rosenkranz beten und irgendeine Messandacht, das war ja immerhin noch etwas, aus dem Gesangbuch beten. Die Leute haben auf ihre Weise ihren Anteil genommen, aber jetzt auf einmal wurden sie beteiligt. Und es wurde vom Konzil ja deutlich gesagt, die Gemeinde gehört wesentlich zum Vollzug der Liturgie und ist nicht irgendwie ein zu vernachlässigender Teil, der da irgendwo in einem Kirchenschiff sich versammelt, während der Priester im fernen Chor am Hochaltar steht und seine Gebete murmelt. Das ist eigentlich schon in Deutschland gang und gäbe gewesen. Ganz abgesehen davon, dass wir seit der Reformation auch eine Tradition entwickelt haben, die es in keinem anderen Land so gegeben hat wie bei uns. Nämlich deutsche Gesänge, deutsche Hymnen, deutsche Messgesänge. Denken Sie an, hier liegt vor deiner Majestät und so weiter. Das war schon alles bei uns Brauch, während in anderen Ländern man immer nur noch Gregorianik hatte, war man in Deutschland einfach als eine Art Gegenentwicklung gegen die Reformation, die ja gerade mittels der Lieder, Martin Luther war ja selber Liederdichter und hat mittels von Liedern zu evangelisieren versucht bei den Leuten, die damals nicht lesen und schreiben konnten, aber die Lieder verinnerlichten und die Texte auswendig konnten und dann durch Hymnen und Lieder dann eigentlich mit dem protestantischen Gedanken gut vertraut gemacht wurden. Das hat man dann in der katholischen Kirche auch entdeckt und hat eine eigene Tradition entwickelt, so dass man, wenn man die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums sich vornimmt, einfach im Hintergrund wissen muss, vieles von dem, was hier gefordert und angeregt wird, war eigentlich schon bei uns verwirklicht. Unter diesem Aspekt muss man so manche Bräuche und Missbräuche heute in der Liturgie zu beurteilen versuchen. So wollen wir diese Betrachtung beschließen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.